Wir lesen zunächst einmal aus 1. Mose 1 ein paar Verse, aber wir gehen dann fort bis zum Ende des Kapitels, in dem die Schöpfung in 6 Tagen und Gottes Ruhen am 7. Tag beschrieben wird. Ich lese aus 1. Mose 1 ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war oder wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene. Und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in der ihr Same sei, auf der Erde. Und es wurde so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in der ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Zunächst einmal bis hierhin. Wir haben hier eine Beschreibung, so wie es am Anfang war. Es gibt ja manche Leute, die sagen, 1. Mose 1 sei ein Gedicht und das sei darum nicht wörtlich zu nehmen, wie die Schöpfung hier beschrieben wird, das sei alles nur übertragen und sinnbildlich zu begreifen. Aber wenn jemand sowas sagt, das sei Poesie, dann ist eigentlich für mich klar, dass er kein Hebräisch kann. Die hebräische Sprache in 1. Mose 1 ist nicht Poesie. Merkt man, nein, das ist normale Sprache. Also Gott erzählt uns hier durch Mose, wie die Welt entstanden war. Und nicht bildlich, nicht poetisch, sondern so, wie es geschehen ist. Aber es ist so, wenn Gott etwas tut, dann hat das immer eine tiefere Bedeutung. Man könnte sich ja fragen, warum hat Gott in 6 Tagen erschaffen und nicht in einem Moment? In seiner Allmacht hätte er alles sofort schaffen können. Aber er hat es gemacht in mehreren Tagen. Warum? Nun, ein wichtiges Prinzip können wir aufschlagen. Ein wichtiges Prinzip findet sich in Jesaja 46. In Jesaja 46, 10 sagt Gott, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Also Gott sagt, von Anfang an verkündigt er bereits das Zukünftige. Und zwar bis ans Ende. Und sehen wir hier, der ich von Anfang an verkündige und die Bibel beginnt mit im Anfang. Bereshit, im Anfang. Ein Wort, und hier haben wir Mereshit, von Anfang. Das heißt also, Gott drückt offensichtlich in dem, was er da tut, etwas aus. Darin steckt eine Botschaft. Eine allererste Botschaft, können wir sagen, ist welche? Die Botschaft der Schöpfung. Es gibt einen Psalm, der drückt das so imposant und eindrücklich aus. Kommt es nicht? Psalm 19. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Also die ganze Schöpfung erzählt und sie spricht eben über Gott, wer Gott ist. Also Gott hat durch die Schöpfung uns mitteilen wollen, wer er ist. Seine Herrlichkeit können wir in der Natur erkennen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch hinweisen, so als kleine Perle, in Kapitel 2, wenn wir kurz aufschlagen, da werden siebten Tag, 2 Vers 1, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Also gemeint ist alles, all ihr Sternenheer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Wir haben hier zweimal das Wort Werk. In Vers 2. Sein Werk. Von all seinem Werk. Und das hebräische Wort für Werk hier ist Melacha. Das kommt von der Wurzel Laach. Und diese semitische Wurzel bedeutet in den semitischen Sprachen verkündigen, eine Botschaft weitergeben. Also in dem Wort Werk steckt drin, dass in dem, was Gott macht, verkündigt er etwas. Und was ist diese Botschaft? Eben, die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit. Aber Jesaja 46, 10 sagt, dass Gott von Anfang an eben auch die Zukunft verkündigt. Und tatsächlich, in diesen sieben Tagen, 1. Mose 1 bis 2, Vers 3, in diesen sieben Tagen finden wir eine Vorschattung von den sieben heilsgeschichtlichen Zeitaltern. Von der Schöpfung bis hin, Offenbarung 21, Vers 1, bis zur Neuschöpfung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und man kann eigentlich sagen, das ist wie das Inhaltsverzeichnis der Bibel. Also die ganze Heilsgeschichte, durch das ganze Alte Testament hindurch, durch das ganze Neue Testament hindurch bis zum Schluss, da können wir erkennen, dass Gottes Wege mit uns Menschen, mit seiner Schöpfung, eingeteilt ist in sieben Zeitalter und zwar so streng, immer ein Zeitalter beginnt mit einem Bundesschluss, den Gott mit den Menschen vollzieht. Zuerst der Bund mit Adam, dann der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Israel am Sinai und dann der Bund mit König David, der Bund mit König Joachim und dann schließlich der neue Bund im tausendjährigen Friedensreich des Messias. Also konsequent, jedes Zeitalter beginnt mit einem Bundesschluss und es beginnt damit, dass Gott segnet, aber nachher erweist sich der Mensch als untreu und es geht alles abwärts und wird immer schlimmer, sodass das, was mit Segen begann, mit Fluch endet und mit Gottes Gericht. Und ganz konsequent durch die Bibel zieht sich das hindurch. Ein Zeitalter endet mit Fluch und Gericht und dann kommt ein Bund und Segen und das Gleiche wieder. Und das wird genau in diesen sieben Tagen vorgeschattet. Und dann wird klar, der Sabbat, der siebte Tag, der Tag der Ruhe, entspricht dem tausendjährigen Friedensreich. Wenn diese Schöpfung einmal zur Ruhe gebracht wird, und zwar so, dass Jesus Christus als Friedensfürst über die ganze Welt in Vollkommenheit regieren wird. Also so ist das Gott verkündet von Anfang an das Ende. Aber es gibt noch mehr in diesem Schöpfungsbericht. Eben auch die ganze Entwicklung von einem Menschen, der sich bekehrt und eine neue Schöpfung wird, über Etappen bis zur Vollendung in der himmlischen Herrlichkeit, wird hier vorgeschattet. Und dazu können wir aufschlagen, 2. Korinther 5, Vers 17. Da wird von einem Menschen gesagt, der sich bekehrt, seine Schuld Gott bekennt, bereut und an das Erlösungswerk des Herrn Jesus glaubt, den Herrn Jesus als Retter aufnimmt, in seinem Herzen, da wird gesagt, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. So nach dem Mehrheitstext, die Mehrheit der Handschriften hat. Alles ist neu geworden. Also wir sehen, wenn ein Mensch sich bekehrt, ist er eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, werden wir sehen, wird durch die Schöpfung in 1. Mose 1 vorgeschattet, vorab gebildet. Und um zu zeigen, dass es nicht einfach Fantasie ist, sondern dass die Bibel selber das lehrt, schlagen wir auf 2. Korinther 4, also ein Kapitel vorher. Ich lese jetzt zusammenhangs wegen ab Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Jetzt aufgepasst. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also sehen wir hier in Vers 6, macht der Apostel Paulus einen Bezug zwischen der Bekehrung und dem ersten Schöpfungstag. Dort haben wir gelesen, in Vers 2 wird die Erde beschrieben als Tohu Wavohu, als Wüstheit und Leere. So wörtlich sind zwei Hauptwörter. Und Finsternis war da über der Tiefe. Sieht man in der Elberfelder, Tiefe hat eine Fußnote. Die ist nützlich, die erklärt das hebräische Wort Tehom. Das heißt, eigentlich eine tiefe, rauschende Wassermenge. Also es ist ein aufgewühlter Urozean, damit gemeint. Und dann sagt Gott, es werde Licht. Und nun sagt der Apostel Paulus, die ungläubigen Menschen, die werden von Satan in der Finsternis gehalten. Ihre Gedanken werden verdunkelt. Er wird da genannt der Gott dieser Welt. Und dann heißt es, er möchte verhindern, damit nicht der Lichtglanz des Evangeliums ausstrahlt in die Herzen. Und dann sagt aber Paulus triumphierend in Vers 6, denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, 1. Mose 1, es werde Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also hier wird klar gesagt, diese Finsternis der Erde in 1. Mose 1, Vers 2 ist ein Bild davon, wie wir alle waren vor der Bekehrung. In unseren Herzen war es dunkel. Und wir haben keine Beziehung, keine Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und dann kam der Moment, wo das Evangelium, das Licht des Evangeliums in unsere Herzen hineingeleuchtet hat. Also Gott hat den ersten Schöpfungstag bei der Bekehrung nochmals vollzogen, individuell in einem Menschen. Und dann wird klar, die Finsternis in Vers 2 ist ein Bild davon, von der Finsternis des Satans. Aber dann heißt es, die Erde wird beschrieben als wüst und leer. Tohu heißt eben Wüstheit und das beschreibt eigentlich diesen schrecklichen Zustand des Herzens des Menschen ohne Gott. Als wüst, als chaotisch. Und leer bedeutet eben ohne Inhalt, ohne Lebenssinn. Und das wird alles hier vorgeschattet. Und weiter haben wir gesehen, die Tiefe, also diese aufgewühlte Ozeantiefe, die spricht von der Unruhe des Herzens. Augustin hat einmal gesagt, er hat manche falsche Sachen gesagt, aber das war ein ganz besonders schöner Satz. Er hat gesagt, das Herz ist unruhig, bis dass es ruht in dir, o Herr. Das schreibt er in diesem Buch Bekenntnisse, da beschreibt er seine Bekehrung, seine persönliche Bekehrung um ca. 400 nach Christus. Und das hat er erlebt. Er hat ein furchtbares Leben in der Sünde geführt. Seine Mutter Monika hat viele, viele Jahre lang besorgt um ihren Sohn, gebetet und gebetet, bis ein Durchbruch stattfand. Und da ist eben dieses unruhige Herz zur Ruhe gekommen. Darum eben diese Ozeantiefe drückt diese Unruhe aus. Und dann haben wir, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes wirkt. Und ab da wird alles dann wunderbar. Zuerst das Licht kommt hinein und in Etappen schafft Gott immer mehr und höhere Ordnung. Und das zeigt dann eben diese Entwicklung von der Bekehrung bis zur Vollendung im Himmel. Jetzt ist das natürlich ein bisschen eine Frage, wie kann eigentlich die Schöpfung, die doch Gottes gute Schöpfung war, ein Bild sein von unserem Zustand in der Sünde unter der Herrschaft von Satan? Nun, da stellt sich die Frage, wie muss man 1. Mose 2 übersetzen? Die meisten Übersetzungen haben, und die Erde war wüst und leer. Aber es ist effektiv so, das Wort Haida auf Hebräisch kann bedeuten sein oder werden. Also mit Fug und Recht kann man übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Und nicht, die Erde war wüst und leer. Ich gebe ein Beispiel aus Jesaja 64, 9, wo man dieses Wort Haida auch hat. Also heißt es in Vers 9, deine heiligen Städte sind eine Wüste geworden. Und dann Zion ist eine Wüste geworden. Und bei Zion ist eine Wüste geworden, das ist das Wort Haida, wie in 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde wurde Wüstheit und Leere. Und hier Zion wurde eine Wüste. Ja, der gleiche Ausdruck. Also, da ist es klar, Zion war immer eine Wüste. Sondern Zion ist eine Wüste geworden durch das Gericht, das über die Stadt gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, wie müssen wir 1. Mose 1, Vers 2 übersetzen? Grundsätzlich wäre beides möglich. Haben wir einen Schlüssel in 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wenn man das jetzt übersetzt, zurückübersetzt auf Hebräisch, von Anfang, dann ist das Mereshit. Ja? Und die Bibel beginnt mit dem ersten Schöpfungstag. Bereshit. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann, und die Erde wurde wüst und leer. Das heißt also, der Teufel ist von Anfang an gefallen. Und dort können wir den Fall von Satan ansetzen. In 1. Mose 3, also nach der Schöpfung, finden wir bereits den Satan, der die ersten Menschen verführt. Und damit ist klar, also der Fall von Satan muss vor 1. Mose 3 geschehen sein. Und es ist so, auf meiner Homepage, roscheliebig.ch, gibt es eine Unterseite, FAQ, oft gefragte Fragen. Und da kann man nachschauen unter wann ist der Satan gefallen? In einer ganz ausführlichen Argumentation, biblischen Argumentation, dass eben der Satan in Vers 2 gefallen ist. Er war ein Engelfürst, vollkommen erschaffen, und als Gott eben die Erde schuf, da haben nach Hiob 38, Vers 7, die Engel, die bereits geschaffen waren, die haben gejubelt, und dann wollte einer sein wie Gott. Jesaja 14, Vers 12 beschreibt das. Und er wurde zur Erde gestürzt. Und mit seinem Sturz auf die Erde wurde die Erde, die in Vers 1 von Gott vollkommen geschaffen wurde als Planet, wurde Tohu Wabohu. Da kam diese Finsternis. Und alles mit Wasser bedeckt wie eine Sintflut. Also der Satan hat durch seinen Fall eine Sintflut ausgelöst. Dass die ganze Erde in diesem Urozean in eine Verwüstung umgewandelt wurde, da wurde es eben leer. Jetzt aber wichtig für unser Thema ist Folgendes. Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dann haben wir die vollkommene Erschaffung. Und dann gibt es einen Sturz. Und so ist es mit den Menschen. Schlagen wir dazu auf. Prediger 7, in Vers 29 wird gesagt, Prediger 7, 29. Allein, siehe, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Man kann auch übersetzen, gerade. Sie aber haben viele Ränke gesucht. Gott hat also den Menschen vollkommen geschaffen, auch nicht mit einem Virus drin, damit er einmal ein Sünder wird, sondern vollkommen. Warum konnte der Mensch aber ein Sünder werden? Weil Gott den Menschen geschaffen hat, nicht als Marionette, sondern mit einem freien Willen. Als richtige Person. Das, was KI nie werden kann, nie. Künstliche Intelligenz ist keine Person. Und wird auch nie eine Person werden. Und sie bleibt immer künstlich. Sie haben keine wirkliche Intelligenz. Es ist nur künstliche Intelligenz. Wird nie eine Person werden. Aber Gott hat Personen erschaffen. Und in der Fähigkeit der Person liegt die Willensfreiheit, dass Adam an einem bestimmten Punkt Nein sagen konnte. Genauso wie dieser Engelfürst, also Hesekiel 28, dort wird er genannt, ein schirmender Cherub, vollkommen erschaffen. Und er sagte in einem bestimmten Moment Nein. Und wurde dann zum Satan. Ja, und in dieser Willensfreiheit ist das begründet, dass der Mensch zu Fall kam. Und jetzt haben wir in 1. Mose 1 vorgeschattet, eben die vollkommene Schöpfung, dann den Sturz mit Wüstheit und Leere. So sind die Menschen geworden. Und manchmal, wenn man die Gesichter von Menschen anschaut, sieht man das sogar in ihren Gesichtern, dieses Tohu Wabohu. Manchmal sogar in den Augen. Wirklich, manchmal auf ganz schreckliche Weise. Und eben diese Unruhe, dieser aufgewühlte Urozean und alles Finsternis. Aber der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Warum? Damals war es so, dass der Geist Gottes verhinderte, dass die Verwüstung noch weitergeht. Und es ist ganz interessant, das Wort schwebte, Merachefet, das wird gebraucht in 5. Mose 32 für einen Adler, der schützend über dem Nest seiner Jungen schwebt. Ja, so flattert. Und so war der Geist Gottes da über dem rauschenden Urozean und verhinderte weitere Verwüstung. Also interessant, das Schweben, das eben gebraucht wird in 5. Mose 32 für einen Vogel. Und das Symbol des Heiligen Geistes ist ja in Matthäus 3 eine Taube. Nicht der Heilige Geist ist eine Taube, aber er kam auf den Herrn Jesus wie eine Taube. Und da haben wir wieder diese Parallele, der Geist Gottes schwebt. Und so ist es auch, der Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist kommen wird an Pfingsten und er wird die Welt überführen von Sünde. Können wir das kurz aufschlagen? Johannes 16, Vers 8. Und da sehen wir, bevor ein Mensch sich bekehren kann, braucht es das Werk des Heiligen Geistes. Johannes 16, Vers 8, der Jesus spricht im Zusammenhang über den Heiligen Geist und sagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben und so weiter. Also der Heilige Geist muss Menschen innerlich überführen und dann wird das möglich, was Vers 3 sagt, und Gott sprach, es werde Licht. Und jetzt wieder die Parallele. Paulus erklärt in 2. Korinther 4, Vers 6, der Gott, der damals bei der Schöpfung Licht aus der Finsternis leuchten hieß, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Und dieses Licht, woher kam das? Das Sonnenlicht erscheint ja erst am vierten Schöpfungstag. Woher kam dieses Licht?
Gott sagt von sich, er sei Licht, er ist Licht.
Ja, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Übrigens nicht, Gott ist das Licht. Das wäre Hinduismus. Dann würden wir sagen, das Licht hier oben, das ist Gott. Gott ist nicht dieses Licht. Und Gott ist auch nicht das Sonnenlicht. Aber Gott ist Licht, das heißt, Gottes Wesen ist Licht. Und weiter in Daniel 2 heißt es, bei ihm wohnt das Licht. Und so war es das Licht aus der Gegenwart Gottes, das da hineinleuchtete in die Finsternis. Und jetzt die Frage, was war das für ein Licht, das vor den Toren von Damaskus leuchtete, als dann Saulus zu Boden fiel? Ja, dasselbe Licht aus der Gegenwart Gottes. Und es ist ja so, die Bekehrungsgeschichte von Saulus wird beschrieben in Apostelgeschichte 9, 22, 26. Und jetzt lohnt es sich, das ist jetzt eine Hausaufgabe, die Parallelen zu verfolgen, wie das Licht beschrieben wird in Kapitel 9, Kapitel 22, Kapitel 26. Die Beschreibung wird immer intensiver. Und schließlich in Kapitel 26 wird gesagt, es war das Licht der Sonne um Mittag. Aber dieses Licht hat das Licht der Sonne um Mittag überstrahlt. Und wird gesagt, ein großes Licht. Also, es ist ja richtig symbolisch. Eigentlich müsste es für uns auch so sein, jedes Mal, wenn wir unsere Bekehrung erzählen oder darüber nachdenken, sollte sie uns immer noch größer werden. Das Wunder der Bekehrung. Und so wird das immer intensiver beschrieben, dieses Licht. Ein Licht, das Sonnenlicht von Damaskus. Nicht, Damaskus liegt viel südlicher als Hunsenschwil. Und darum ist das Licht in diesen Regionen auch viel, viel heller und intensiver. Ja, jemand aus der Region in der Nähe bestätigt das, nicht wahr? Ist doch einfach so. Und das ist so schön. Und dieses Licht der Sonne vor Damaskus wurde überstrahlt von diesem Licht aus der Gegenwart Gottes. Und jetzt sehen wir die Bekehrung von Saulus. Die sollte gewissermaßen ein Beispiel werden für das, was bei jeder echten Bekehrung geschieht. Nicht, dass da auch ein sichtbares Licht aus dem Himmel kommt. Aber es ist genauso, wie Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 6. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unser Herzen geleuchtet hat. Und dann heißt es, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Wie sollen Sie sich das vorstellen? Also dieses Licht scheint hinein. Denken wir an die Bekehrung von Saulus. Dieses helle Licht, das ihn da überwältigte. Aber scheiden von der Finsternis. Nun, es ist so. Der Ausdruck scheiden, hivdil auf Hebräisch, kann bedeuten, also trennen von materiellen Dingen. Aber es kann auch bedeuten, gedanklich, begrifflich unterscheiden. Und hier ist gemeint, dass Gott begrifflich unterscheidet zwischen Finsternis und Licht. Und zwar wird es ausdrücklich gesagt im nächsten Satz. Und Gott nannte das Licht Tag, Yom. Und die Finsternis nannte er Nacht, Laila. Also Gott hat sprachlich die Begriffe geschaffen, um Tag und Nacht, Licht und Finsternis begrifflich zu unterscheiden. Und das ist ganz wichtig. Gott verkündigt ja eine Botschaft, haben wir gesehen. Und alles, was er tut, hat einen tieferen Sinn. Warum macht er das so? Um uns zu zeigen, dass wir nie an diesen Punkt kommen sollten, wie in Jesaja 5, Vers 20, wo es heißt, wehe denen, die Licht Finsternis nennen. Und Finsternis Licht. Und das ist das Riesenproblem heute. Das ist auch das Riesenproblem der linken Ideologie mit Woke und Gender und so weiter. Da wird ständig werden Begriffe zerstört, umgedeutet, bis ins Gegenteil. Und das da wird auch gesagt, Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die das Bittere süß nennen und das Süße bitter. Und so ist es wichtig, dass wir in unseren Begriffen, auch sprachlich, uns Mühe geben, Eindeutigkeit zu schaffen. Wir werden immer missverstanden werden. Aber wenn wir uns Mühe geben, zu erklären, wie wir das meinen, wenn wir etwas sagen und das vielleicht nochmals anders zu umschreiben, das entspricht Gottes Gedanken. Er möchte Klarheit in den Konzepten, in den Überzeugungen, in den Begriffen. Ja, und dann heißt es, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Das ist eigentlich ein zusammenfassender Satz für den ganzen ersten Tag. Nicht wahr? Bei uns beginnt ja der Tag um 12 Uhr nachts. Aber in der Bibel werden die Tage immer gezählt von Abend bis Abend. Auch kann man sehr deutlich in 3. Mose 23 finden, wie dort beschrieben wird, von Abend bis Abend wird dort ein bestimmter Tag definiert. Und der Abend, das ist auch immer noch so in Israel, also mit Sonnenuntergang beginnt der neue Tag. Und geht dann bis wieder Sonnenuntergang. Aber der Abend beginnt mit, die Nacht beginnt mit dem Abend und der helle Teil des Tages beginnt mit dem Morgen. Und darum steht hier, und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Das ist der 24-Stunden-Tag. Und dann geht es weiter in Vers 6. Gott sagt, eine Ausdehnung soll entstehen zwischen Wasser unten und Wasser oben. Und diese Ausdehnung nennt Gott in Vers 8 Himmel. Und was bedeutet Ausdehnung? Luther hat übersetzt Feste. Und das war schade. Denn das geht zurück letztlich auf die Septuaginta-Übersetzung. Im 3. Jahrhundert vor Christus wurde die Bibel übersetzt auf Griechisch. Und die haben übersetzt damals mit Rakia, mit Stereoma. Und Stereoma meint so eine Platte. Ja, und daraus wurde dieses falsche Weltbild abgeleitet. Die Bibel würde lehren, es gibt da so eine Firmamentplatte mit den Sternen dran, über der Erde, so eine Käseglocke. Aber das steht nicht im hebräischen Text. Das ist nicht eine Feste, sondern Rakia meint etwas, das hauchdünn ist und weit ausgedehnt. Das beschreibt die Atmosphäre, die dünne Luft. Und dann hat Gott eben von dem Wasser unten durch Verdunstung hochgehen lassen und hat die Wolken gebildet. Wie in Sprüche 8, wo es heißt, dass Gott den Wolken oben Festigkeit gab, dass die dann schweben können. Und wenn man denkt, was das für Mengen an Wasser sind weltweit, die als Wolken gebunden sind, das ist gigantisch. Und da hat Gott den Wasserkreislauf so erschaffen. Und es fällt uns auf, hier steht nicht, und Gott sah, dass es gut war. Warum nicht? Nun, in der Übertragung kennen wir das. Jemand bekehrt sich und er freut sich über dieses Licht, das in sein Herz hineingeleuchtet hat. Und plötzlich merkt er hat zwei Naturen. Eine unten und eine oben. Eine irdische und eine himmlische. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7, wenn er in sich hineinschaut, da sieht er in sich die Sünde in sich, die genau das Gegenteil will von dem, was er als Gläubiger eigentlich möchte. Und er verzweifelt fast ab diesem Konflikt, die in mir wohnende Sünde. Das ist diese sündige Natur, die wir von Adam geerbt haben und die wir jeden Tag spüren als Verlangen hin zum Bösen. Und jetzt ist die Frage, ob wir dem gehorchen oder nicht. Aber es ist so, wenn wir uns bekehren, dann bekommen wir ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gegenwärtig. Nicht haben wird. Habe. Und dieses Leben ist nicht einfach langes Leben, sondern der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses ewige Leben, das ist diese neue Natur in uns. Und das macht die Wiedergeburt aus. Also wiedergeboren werden bedeutet, Gott gibt uns seinen Sohn als das ewige Leben, das er in uns lebt. Und er will nur das Gute. Und jetzt haben wir den Konflikt. Wasser oben, Wasser unten. Und das ist für viele, die sich bekehren, eine Enttäuschung. Plötzlich zu entdecken, wie Paulus das entdeckt hat nach seiner Bekehrung in Römer 7, letzter Abschnitt, bis er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und darum steht hier nicht, und Gott sah, dass es gut war. Aber die Lösung kommt beim dritten Tag. Da haben wir gesehen, Gott lässt das Trockene erscheinen, aus dem Wasser heraus. Also die Erde war ja bedeckt von einem Urozean und jetzt kommt das Festland hervor, genannt in Vers 10 das Trockene. Yabasha. Im modernen Hebräischen benutzt man das Wort immer noch für Kontinente. Also das Trockene, das ist der normale Ausdruck für Kontinente. Und da hat Gott einen Superkontinent, also nicht fünf Kontinente, die sind erst in der Sintflut auseinandergebrochen. Das war ein Superkontinent, das heißt ein zusammenhängender Kontinent, der kommt da aus dem Wasser empor. Und dann in einer weiteren Phase lässt Gott Gras sprossen, Vers 11, nächste Phase. Sieh mal, es sind drei Phasen. Gras, dann Kraut und dann Fruchtbäume. Ja, wird immer größer. Gras, dann Kraut und dann eben Fruchtbäume. Und zwar die Frucht tragen nach ihrer Art. Ist das nicht interessant? Am dritten Tag kommt das Festland aus dem Wasser hervor. Und das ist wie bei der Taufe. Bei der Taufe kommt der Täufling aus dem Wasser hervor. Und was symbolisiert das?
Auferstehung.
Ja, Also das Untertauchen nach Römer 6 drückt aus, ich bin in Christus gestorben. Das ist quasi das Wassergrab. Und dann hervorkommen, ich bin mit Christus auferstanden. Und der dritte Tag ist in der Bibel der Tag der Auferstehung. Jesu Christi. Und am dritten Tag kommt das Festland hervor und dann wird es fruchtbar. Gras, Kraut und Bäume, die Frucht tragen. Und der Erlöste, der den Weg treu mit dem Herrn geht, im Psalm 1, glückselig der Mann, der nicht wandelt im, der nicht steht auf dem Weg, der nicht wandelt im, auf dem Weg der Spötter und der Sünder und der Gesetzlosen, der wird dann verglichen mit einem Baum, der Frucht trägt zu seiner Zeit. Und so haben wir hier dieses Symbol, die Erde, die da Frucht bringt, Gras, Kraut und dann Fruchtbäume, das drückt aus, wie der Gläubige eben, der sich bewusst wird. Ich bin mit Christus gestorben und ich muss nicht mehr dieser sündigen Natur gehorchen. Das erklärt Römer 6. Also, ich kann mich jeden Tag dagegen entscheiden und kann mit der Kraft des neuen Lebens vorangehen und Frucht bringen. Und so lesen wir dann in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und auch in Römer 7, Vers 4 wird uns gesagt, dass wir für Gott Frucht bringen. Also, das ist dann diese Entdeckung nach Römer 7, wo Paulus so verzweifelt ab sich selbst, Wasser unten, Wasser oben. Dann die Erkenntnis in Römer 8, dass eben durch die Auferstehung des Herrn Jesus alles so geworden ist, dass wir eben für Gott Frucht bringen können, in dem Bewusstsein, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir haben ihm die Leitung, die Autorität, die Herrschaft übergibt, dem Auferstandenen. Und dann kommt der vierte Tag in Vers 14 und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es wurde so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten, dass sie am Tag und in der Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Jetzt wird das Licht, das am ersten, zweiten und dritten Tag geschienen hat, ersetzt durch die Sonne. Und die Sonne ist hier ein Bild von dem Herrn Jesus, der in Jesaja 9 genannt wird, großes Licht. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Todesschatten, Licht hat über sie geleuchtet. Und dieses große Licht, der Messias, wird hier dargestellt durch die Sonne. Das löst jetzt das Licht ab vom ersten Schöpfungstag. Und das war auch wieder eine wichtige Lektion, nicht nur für Israel. Aber denken wir daran, Israel war am Anfang ein Volk in Ägypten. Und was war das Wichtigste in Ägypten?
Sonne.
Die Sonne. Die wurde verehrt als Gott, als höchster Gott. Und die Israeliten waren in dieser Kultur lange Zeit. Und sie haben sich sogar dieser Kultur angepasst, sagt Hesekiel 20 und Hesekiel 23. Und die haben diesen Götzendienst übernommen. Und ihnen musste klar gemacht werden, die Sonne ist kein Gott. Und die Sonne wäre eigentlich gar nicht nötig. Gott hätte eine Welt weiterführen können ohne Sonne, mit dem Licht aus seiner Gegenwart. Aber dann hatte der Sonne quasi diesen Auftrag gegeben als Himmelskörper. Aber die Sonne ist nur ein Diener, kein Gott. Und sie ist nicht nötig. Also keine Sonnenanbetung. Aber das große Licht ist ein Hinweis auch auf Jesus Christus, der auch in Malachi 3 genannt wird, die Sonne der Gerechtigkeit. Und dann haben wir aber die Sterne. Und die Sterne sind ein Bild von uns Gläubigen. Wenn wir kurz aufschlagen, Philipper 2. Philipper 2, Vers 15. Damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Und die Fußnote bei der Elberfelder erklärt Lichter, Lichtträger, Sterne. Also, wir sind verglichen mit Sternen, die in der Dunkelheit himmlisches Licht verbreiten. Und das ist der nächste Schritt in der Entwicklung, dass wir eben erkennen, ich bin mit Christus auferstanden und ich habe gelernt, wie Frucht in meinem Leben entsteht. Liebe, Friede, Freude und so weiter. Und jetzt eben auch ein Zeugnis, ein Wegweiser für andere. Ja? Wo meinst du? Ja, die Gott lieben, die gleichen, richtig, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, ja? Die aufgeht in ihrer Kraft. Und man kann also sagen, mit 1. Johannes 2, das, was wahr ist in ihm und in euch. Ja? Also wir sollen auch dem Herrn Jesus gleichen. Und darum sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Aber er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und das Licht der Welt ist ein Ausdruck für die Sonne, unter anderem. Und eben in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt, die Gläubigen. Wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Genau, danke. Und dann noch etwas, der Mond, das kleine Licht, wird im Psalm 89 beschrieben als der Zeuge zwischen den Wolken ist treu. Also der Mond ist auch ein Bild von uns, die wir ein Zeugnis sein sollen in einer dunklen Welt. Und beim Mond kommt noch Folgendes dazu, dort ist das Licht wandelbar, bis es sogar ganz weggeht. Dann kommt der Neumond nach dem Leomond und es wächst wieder. Und das drückt aus, dass wir eben nicht die Vollkommenheit erreichen hier auf der Erde. Jakobus warnt, seid nicht viele Lehrer. Jakobus 3, Vers 1. Und in Vers 2 sagt er, denn wir alle straucheln oft. Und das wird dargestellt durch den Mond, dem sein Licht wieder abnimmt. Aber glücklicherweise haben wir 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, immer wieder, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und aus dem Leermond kommt der Neumond. Dann, der fünfte Tag, da erschafft Gott die Vögel, also die Tiere, die fliegen, und die Tiere im Ozean. Und diese werden genannt Seelen. Also alle lebenden Wesen, das heißt im Hebräischen Nefesh, Seelen. Also die belebte Natur wird eben als Nefesh, als lebendige Wesen bezeichnet, Seelen. Und wovon spricht das? Nun, die Vögel, die angesichts der Ausdehnung fliegen am Himmel, die zeigen, es gibt ein Aufsteigen als Gläubiger von der Erde zum Himmlischen. In Epheser 1, Vers 3 lehrt der Apostel Paulus und sagt, dass wir gesegnet worden sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. In Kolosser 3, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, wir sollen nicht auf das Irdische gesinnt sein, sondern auf das, was droben ist, wo Christus ist. Also dieses Himmlische, diese himmlische Gesinnung und auch das Aufrichten auf die, Ausrichten auf die himmlische Herrlichkeit des Herrn, das ist eine weitere Etappe in der Entwicklung. Dann haben wir aber auch diese Tiere im Ozean und die großen Wasser, sind in der Bibel auch ein Bild von Prüfung. Zum Beispiel in Jesaja 43 heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, Ich bin bei dir. Und aber da lesen wir eben von Vers 21, jedes sich regende lebendige Wesen, Nefesh, was eben Seele bedeutet. Und es ist so, durch die Not hindurch, durch die wir hindurchgehen, werden eben auch Gefühle für den Herrn Jesus geweckt. Und so ist das wieder eine weitere Etappe. Aber dann kommen wir zum sechsten Tag. Ja? Und jetzt Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so. Und schließlich in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Da haben wir die sechste Etappe erreicht und die wird beschrieben in Epheser 4. Das müssen wir kurz noch aufschlagen. Epheser 4, Vers 13. Es geht darum, dass wir belehrt werden müssen durch den Dienst der Evangelisten, Hirten und Lehrer auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und zwar zur Vollendung der Heiligen, Vers 12 und dann Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Also, wir sollen wachsen im Glauben bis zum erwachsenen Mann. Und mit der Erschaffung am sechsten Tag des Menschen, Gott hat keine Babys erschaffen, sondern er hat Adam und Eva als Erwachsene erschaffen. Und das ist, kann man sagen, der sechste Punkt, dieses Reifwerden, dieses Erwachsenwerden zu erreichen. Und danach, das haben wir aber schon gelesen, Kapitel 2, kommt dann der siebte Tag, der Sabbat. Und dazu schlagen wir noch auf, zum Schluss, Hebräer 4. Da wird gesprochen über die Zukunft und was die Erlösten noch zu erwarten haben. Hebräer 4, Vers 9. Also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine, in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also, diese ermutigende Aussage, es bleibt noch eine Sabbatruhe. Wir haben die Verheißung, dass nach all diesen Kämpfen und Prüfungen des Lebens, dass wir in die himmlische Ruhe eingehen dürfen. Das ist nicht Passivität und Langweiligkeit. Keine Angst. Die Bibel beschreibt uns das. Aber diese Sabbatruhe Gottes bedeutet keine Prüfungen mehr. Und keine Traurigkeit mehr. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und diese Sabbatruhe wartet und da wird der Herr uns dann zur Vollendung bringen. Ist eine Entwicklung, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Tag, bis zum Erwachsenenalter, Reife im Glauben und dann die himmlische Herrlichkeit. Und wenn ich noch ausnahmsweise anfügen darf, Offenbarung 15, da haben wir eine Szene im Himmel, und zwar sehr speziell, da geht es um Märtyrer, also solche, die durch die schlimmsten Prüfungen des Lebens gegangen sind, so dass man sie am Schluss noch ermordet hat. Und die sieht man dort im Himmel, im himmlischen Tempel, wie sie Musik machen. Im inneren Vorhof, beim Waschbecken des Himmels. Und ich lese Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer. Dieses riesige Waschbecken, wie beim Salomo-Tempel, genannt das Meer. Mit Feuer gewischt. Und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. und sagen. Johannes verstand das sofort. Als er den Himmel in der Vision sah, diese Sänger im inneren Vorhof des Tempels, da beim Waschbecken, das war immer so in Jerusalem. Dort haben die professionellen Musiker aus dem Stamm Levi, haben sie die Lieder gesungen und mit Harfen begleitet. Da sieht sie damit den Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Johannes wusste sofort, was das bedeutet. Das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Dieses Lied, das die Israeliten gesungen haben nach dem Passa-Lamm in Ägypten, sind sie ausgezogen und dann durch das Rote Meer und dann haben sie dieses Lied gesungen. Und das war das Lied des Lammes. 2. Mose 15. Und das Lied Moses, das ist das Lied von 5. Mose 32, das Mose am Schluss der Wüstenwanderung Israel gelehrt hat. Also ein Lied am Anfang der Wüstenwanderung, ein Bild von unserem Leben voller Prüfungen und vom Ende. 5. Mose 32, wo es diesen Vers gibt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Und das hat man, also der langen Rede kurzer Sinn, das hat man immer am Sabbat gesungen im Tempel. Und als Johannes das sah im Himmel, wie sie singen das Lied des Lammes und das Lied Moses, dann wusste er, ah, Sabbat im Himmel. Hebräer 4, eine Sabbatruhe im Himmel steht noch bevor. Ja, genau. Genau, jetzt haben wir das auf der Aufnahme nicht gehört. Jetzt lese ich es noch vor. Nochmals. Sprüche 4, Vers 18. Da wird der Weg des Gläubigen beschrieben wie der Weg der Sonnenbahn, nicht wahr? Und da heißt es, Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Das ist die Sonne, die aufgeht. Das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Also bis zum Mittag wird sie da beschrieben. Geht immer weiter. Und so soll die Entwicklung sein in diesen 7 Tagen, die wir gesehen haben. Und das Endziel ist dann diese himmlische Herrlichkeit. Und jetzt habe ich noch weggelassen, was sie singen. Und man muss sich im Klaren sein, das sind also Ermordete, weil sie das Bild des Tieres nicht verehren werden. Und dieses neue Zahlungssystem des Antichristen werden sie nicht akzeptieren mit 666 und werden wirtschaftlich ruiniert sein, umgebracht werden und dann singen die, wie schrecklich war unser Leben. Nein, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. O König der Nationen, wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das ist eine Zusammenfassung von Inhalten aus 2. Mose 15 und 5. Mose 32. Also sie preisen den Herrn und wissen, jetzt gibt es keinen Druck mehr, keine Prüfungen mehr, Ruhe in der Gegenwart des Herrn, aber eine aktive Ruhe. Ja, es ist so wie Leute, die meine mit der Pension, da werden die Vorhänge zugezogen. Nichts schrecklicher als das. Ja, darum freue ich mich über jeden, der sagt, ich bin im aktiven Ruhestand. Okay, und so wird das auch sein. Diese Sabbatruhe wird ein aktiver Ruhestand für alle Ewigkeit sein. Wollen wir hier schließen.